Isas trifft. Der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich.
Herzlich willkommen zur Folge 9 unseres Podcasts Isas trifft. Heute mein Gast, Herr Andreas Haker, Geschäftsführer der Siebert und Knipschild GmbH, einem der führenden Unternehmen für Materialprüfung von Kunststoffen in Deutschland und Vorstandsvorsitzender des Rohrleitungssanierungsverbandes RSV und ein begeisterter Segler. Auf Kurs und mit Einsatz für Qualität in der Kanalsanierung. Lieber Andreas, schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, ganz herzlichen Dank, Alex, für die Einladung. Da bin ich natürlich gerne hergekommen, also im übertragenen Sinne.
In den aktuell virtuellen Raum. Es ist toll, dass wir uns hier aus dem Süden mit dem Norden verbinden können, diesem Wege und trotzdem einen Podcast abhalten können. Das ist wirklich schön. Andreas, zu Beginn interessiert mich natürlich bei deiner Vita, woher deine Leidenschaft, weil da natürlich auch eine Verbindung da ist, deine Leidenschaft zum einen für Segeln und zum anderen auch für Kunststoffe kommt.
Naja, also ich segel durch meine Eltern seit, ich hätte beinahe gesagt, klein auf, ungefähr seitdem ich 10 bin. Und was mich immer beeindruckt hatte, was diese Kunststoffe eigentlich abkönnen. Also das Boot, das meine Eltern damals hatten, das war ein ganz kleines Boot mit 6,50 Meter. Und damit sind wir auf der Nordsee gesegelt. Und wenn es sich auf die Seite legte in die Welle, dann drückte es die Bordwände regelrecht ein. Das heißt, die federten total. Und ich war immer schwer seekrank und habe dann immer gesehen, wie die Bordwände sich bewegten. Und da muss man sagen, also in Anbetracht dessen, dass der Bootswerkstoff derselbe ist wie der Sanierungswerkstoff von Schlauchleinern zum Beispiel, ist es natürlich, ja, ist es naheliegend, dass das für mich ein sehr, sehr spannendes Thema ist.
Das stimmt. Und wie war dann, ich sag mal, deine Vita oder wie hat sich dein Lebensweg dahingehend entwickelt, dass du auch beruflich Kunststoffen dann in Berührung gekommen bist? Und wie bist du am Schluss auch im Bereich der Kanalsanierung gelandet, wo du jetzt deine Hauptbetätigung hast?
Ja, das war ein etwas weiterer Weg, den habe ich ja auch eigentlich nie so gesehen. Bootsbau hat mich interessiert, aber tatsächlich bin ich Chemieingenieur geworden. Ich hatte lange überlegt, in welche Richtung ich gehe. Auch Bootsbau zum Beispiel war damals ein Thema mit diesen Werkstoffen. Dann Chemieingenieurwesen studiert. Das ist eine Mischung aus Maschinenbau mit sehr, sehr viel Chemie, eigentlich Verfahrenstechnik. Und bei der Verfahrenstechnik sind die Werkstoffe das A und O. Und zur Endzeit meines Studiums habe ich als studentische Hilfskraft im Lehrstuhl Werkstoffe an der Universität Dortmund gearbeitet. Und dann später nach meinem Diplom als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich da weitergearbeitet. Und ja, danach habe ich bei einem Institut gearbeitet für Materialuntersuchungen und Prozessentwicklung im Allgemeinen. Bin dann in die Halbleiterindustrie gewechselt. Und was ja ganz anders klingt eigentlich. Und irgendwann kam die Anzeige von Rolf Siebert, dass er einen Ingenieur sucht, der sich mit Prüfverfahren auskennt. Die Prüfverfahren, die da ausgeschrieben waren, waren sehr spezifisch. Das konnte bestimmt nicht jeder. Es passte aber verblüffend gut auf mich. Und da meine Frau und ich, wir wollten beide gerne in Hamburg leben und diese Stelle in Hamburg war, hatten wir uns das kurzfristig einfach mal angeguckt. Und das ging dann ganz schnell, dass ich da angefangen habe.
Toll. Mit einigem Vorwissen bist du dann in das Büro Siebert und Knipschild eingestiegen. Und das ist ja einer deiner zwei Hüte, die du aktuell auch aufhast. Neben der Geschäftsführung bei Siebert und Knipschild auch den Vorstandsvorsitz beim Rohrleitungssanierungsverband. Vielleicht erklärst du mal auch so deinen Tag. Also wie schaut der Tag aus, wenn man zwei so wichtige Hüte aufhat? Wie lebst du diese beiden Rollen?
Naja, die Rollen sind relativ nah beieinander eigentlich. Der Verband versteht sich primär als technischer Verband und hat von jeher Regelwerke entwickelt. Und da war der Gründer unseres Büros, also Rolf Siebert, bereits stark beteiligt, hat mich später mit in den Verband reingenommen und ich habe diese Gremienarbeit mit übernommen. Und ja, wir als Prüflabor, wir machen natürlich auf der anderen Seite genau diese Materialprüfungen und Zulassungsprüfungen, die in den Regelwerken gefordert sind. Und in dem Sinne ist es nah beieinander. Und eine Besonderheit hat eben diese ganze Branche, dass die Produkte der Sanierung oftmals nicht werkseitig entstehen, sondern was auf die Baustelle geliefert wird, ist oftmals ein Vorprodukt, das vor Ort zum Endprodukt wird. Und damit haben wir an der Stelle ganz andere Überwachungs- und Prüf- und Kontrollmechanismen als in anderen Branchen. Und in dem Sinne, ja, ergänzt sich das an dieser Stelle ganz gut.
Und wenn wir uns mal auf Siebert und Knipschild als ja, eins der führenden Materialprüfungsanstalten in Deutschland konzentrieren, welche Aufgaben nehmt ihr speziell jetzt im Bereich der Kanalsanierung ein?
Ja, also eigentlich sind wir ein Prüflabor für Kunststoffe im Allgemeinen, machen nicht nur Kanalsanierung, nein, wir prüfen auch im Yachtbau, ja. Das ist aber ein sehr kleiner Teil. Also der wesentliche Schwerpunkt ist tatsächlich die Sanierung. Und im Bereich der Sanierung machen wir Prüfungen von Baustellenprüfungen. Wir machen Zulassungsprüfungen. Das heißt, ganze Systeme werden bei uns durchgeprüft auf ihre Eignung. Und dann geht es, wenn die Prüfungen eben entsprechend passen, gibt es dafür die entsprechende DEBT-Zulassung. Und darüber hinaus ist unser Büro eine Zertifizierungsstelle. Das heißt, wir überwachen viele Hersteller in diesem Bereich, die Produkte bauen. Und die Überwachung sieht eben so aus an der Stelle, dass zweimal im Jahr ein Besuch im Werk gemacht wird. Und da wird kontrolliert, ob die Produkte auch wirklich so gefertigt werden, wie es in die Zulassung sagt.
Und jetzt aus den letzten 20 Jahren, ihr habt ja sehr, sehr viele Prüfungen auch durchgeführt und auch Baustellen begleitet. Wenn man jetzt mal auf die letzten 20 Jahre schaut, wie hat sich die Materialgüte speziell im Bereich des Schlauchlinings entwickelt?
Naja, ich bin ja fast noch ein Newcomer in der Branche. Ich bin ja erst 17 Jahre dabei. In dem Sinne, ja, was soll man sagen? Die Branche, mal weiter zurückgeblickt vor meiner Zeit, hat mit einem, also ein sehr wesentlicher Punkt ist ja das Schlauchlining, die vor Ort härtenden Reaktionsharze. Man hat ja in den 80er Jahren damit angefangen und festgestellt, dass man sehr viel falsch machen kann. Und dann hat man Regelwerke geschrieben, da waren die Hamburger ganz weit vorne, unterstützt vom Ingenieurbüro Siebert, dass man Qualitätssicherungspläne erstellt hat und hat also festgestellt, die wahre Dauerhaftigkeit, die kriegt man eigentlich nur mit sehr hochwertigen Materialien hin. Das sind genormte Harze, die Gruppe 3 Harze. Das sind Glasfasern, korrosionsbeständige Glasfasern. Und als ich in die Branche kam, diese Weichen waren alle schon gesetzt. Und da muss man sagen, von der Seite hat sich an der Qualität eigentlich gar nichts geändert, weil die war einfach schon gut. Was sich aber sehr geändert hat über die Jahre, das ist die Verfahrenstechnik. Also ich habe ja eben eingangs erzählt, dass ich Chemieingenieur bin. Und das, was hier passiert, wo man immer von Einbauern spricht, nee, das sind schon lange Verfahrenstechniker. Sie härten etwas unter der Erde, sie machen eine chemische Prozesstechnik. Klingt kompliziert, ist es auch ein bisschen. Und da hat man über die letzten 20 Jahre sich sehr, sehr entwickelt in den Härtungstechnologien, hat die Prozesse sehr optimiert, hat sie besser handelbar gemacht. Und darüber hinaus sind natürlich auch die Kolonnen, die es ausführen, viel geübter geworden. Das heißt, man muss tatsächlich sagen, es ist alles besser geworden. Aber das, was vorher gut eingebaut war, wird noch sehr, sehr lange halten.
Das sind erfreuliche Nachrichten, weil ja viele vor 20 Jahren noch nicht dieses Gefühl hatten, wie haltbar ist denn das Produkt, das wir hier verbauen. Aber es gibt ja schon Kenntnisse von Linern, die jetzt nach 30 Jahren erneut geprüft wurden, die, wie du sagst, eine enorme Qualität nach wie vor aufweisen. Und dahingehend, ja, glaube ich, dass Qualität in der Kanalsanierung wirklich heute einen hohen Standard hat. Was meinst du denn, wie qualitativ hochwertig vielleicht der Liner noch werden kann oder was für Potenzial steckt noch im Liner, das man noch heben könnte?
Ja, es geht immer weiter, das muss man sagen. Das Hauptproblem ist, dass man Baustellen hat, die immer ein wenig anders aussieht, dass man Randbedingungen hat wie Wasserhaltung. Wenn ich den Bogen zurückschlage zum Bootsbau, da habe ich feste Form, da ist immer wieder alles gleich. Das ist natürlich von den Bedingungen erheblich einfacher. Und in der Kanalsanierung, ja, da sind das die Punkte, also zum Beispiel Elemente wie die Planung sind sehr, sehr wesentlich und eben nach wie vor die Ausführung. Was die Harze und verwendete Materialien angeht, sehe ich nicht so großes Entwicklungspotenzial, wobei zurzeit auch darüber diskutiert wird, Ersatzstoffe einzusetzen, zum Beispiel für Lösungsmittel wie Styrol. Das heißt, da kann es in Zukunft deutliche Änderungen geben, die sich auch auf die Produktqualität auswirken. Was ich aber auf der anderen Seite sehe, währenddem sich die Sanierung primär mit Freispiegelsystemen beschäftigt hat, haben wir auch im Bereich von Abwasserdruckleitungen, ebenso im Bereich von Trinkwasserleitungen und Gasleitungen einen recht hohen Sanierungsbedarf. Und die Techniken, die wir haben, drängen in die Richtung. Grundsätzlich von den Voraussetzungen können sie das. Allerdings muss sichergestellt sein, dass diese Produkte bezüglich ihrer Dichtheit, ihrer Ausführung auch auf dem entsprechenden Niveau sind. Und ich denke, das werden die Punkte sein, die uns, also die Themen sein, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden.
Du hast ja auch angesprochen, was auch ein Thema immer mehr wird, ist, ich sag mal, Nachhaltigkeit auch in den Produkten. Styrolersatz hast du gerade angesprochen. Also, dass auch unsere Branche vielleicht auch grüner wird, so will ich es jetzt mal bezeichnen. Das Thema Kunststoffe ist so in aller Munde. Wie siehst du das jetzt als Kunststoffexperte, wenn man dieses Thema Kunststoffe auch im Kanal oder in der Sanierung betrachtet? Gibt es da Möglichkeiten, grüner zu werden?
Ja, es gibt viele Ansätze, grüner zu werden. Und was mich immer sehr, sehr erstaunt hat, ist, dass man in der Industrie, also in der produzierenden Industrie in dieser Branche, also Schlauchleinerhersteller zum Beispiel, dass die immer so ein bisschen sehr zurückhaltend waren bei Umweltthemen, weil sie das Gefühl hatten, mit Chemie zu arbeiten. Tatsächlich ist diese Branche von jeher eine sehr, sehr grüne Branche. Denn was über die Systeme gemacht wird, ist, dass marode Kanalsysteme, die über Infiltration und Exfiltration Wasser aufnimmt oder Abwasser abgibt, was eigentlich in die Kläranlage gehört, das wird über diese Techniken vermieden. Und auf der anderen Seite, die Kläranlagen, das Hauptproblem ist Infiltration, was viele nicht wissen. Das heißt, eigentlich Schichten und Grundwasser fließt in den Kanal, verdünnt das Abwasser. Und dann mag man denken, oh, das ist doch gut, dann lässt sich es viel leichter reinigen. Nö, dumm gelaufen. Das Gegenteil ist der Fall. Verdünnte Abwässer haben einen schlechten Reinigungswirkungsgrad und benötigen große Kläranlagen. Und Kläranlagen arbeiten sehr energieintensiv. Das heißt, über all diese Sanierungsmittel schaffen wir es, von vornherein grün zu werden in diesem Bereich. Und das ist auch dringend nötig. Denn die Wasserdiskussion, ob wir über Trockenheit sprechen, ob wir über unsere Flüsse, Meere sprechen, ja, grüne Technologien brauchen wir. So, und wenn wir uns die Nachhaltigkeit angucken, die Produkte in der Sanierung werden heute meistens mit Abschreibezeiten von 50 Jahren betrachtet, aber Abschreibezeiten sind kaufmännische Zeiten. Die Wahrheit ist, diese Kunststoffprodukte, mit denen wir arbeiten, haben erhebliche längere Standzeiterwartungen. Sie werden zwar mit gewissen statischen Voraussetzungen gerechnet, aber es zeichnet sich ab, da man viele Sicherheiten mit einbezieht, dass die Produkte, da der Lastfall eben auch nicht im vollen Umfang eintritt, dass diese Produkte erheblich älter werden können. Wir kennen mittlerweile als Beispiel Schlauchliner, die circa 40 Jahre alt sind und wo wir keine signifikanten Alterungen erkennen, weder von den Kennwerten noch vom Abrieb oder Verformung. In dem Sinne kann man jetzt also auch schon konservativ sagen, na, das Doppelte wird da wohl noch mal drin sein. Und es kann auch noch mehr werden. Das ist natürlich dann äußerst nachhaltig und äußerst zukunftsorientiert. Und Kunststoffe werden kritisch betrachtet. Viele sprechen von Plastik. Eigentlich muss man sie sehr differenziert betrachten. Wenn wir Kunststoffe wie Polyethylen angucken, das ist ein reiner, der sehr viel auf Rohre verwendet wird. Das ist ein reiner Kohlenwasserstoff. Das ist einfach nur Kohlenstoff. Wasserstoff tatsächlich. Und wenn man sowas verbrennt, einen reineren Brennstoff können wir kaum finden. Das heißt, Holz ist vergleichsweise, obwohl es ein Naturstoff ist, kann nicht so sauber verbrennen wie dieser Kunststoff als Beispiel. Die Reaktionsharze sind etwas komplexer aufgebaut. wenn es nicht chlorierte Systeme sind und zurzeit ist mir kein System bekannt, das chloriert ist, dann können die auch sehr sauber verbrennen, haben einen Brennwert ähnlich wie dem von Rohöl. Und jetzt kommt es, jetzt wird es spannend. Wenn so ein Zeug dann nach 100 Jahren von mir aus ausgegraben wird und tatsächlich entsorgt wird, zum Beispiel durch thermisches Recycling, ja Mann, dann kriegen wir die Energie wieder, die damals im Rohöl steckte. Die einzigen Verluste, die dabei aufgetreten sind, sind die aus der Fertigung. Und das bedeutet, das System kann im Prinzip in Kreislauf zurückgeführt werden. Und spätestens an der Stelle sollte auffallen, ja, wir haben durchaus eine grüne Technologie. Und jetzt ist natürlich wieder die Frage, ja, was ist denn mit den Lösungsmitteln? Was ist denn mit dem Styrol? Ja, diese Lösungsmittel sind reaktive Lösungsmittel. Das heißt, in der chemischen Reaktion setzen sie sich komplett um zu einem Polymer. Das heißt, unser Styrol existiert danach nicht mehr. Aber absolut wichtig ist, dass der Härtungsprozess einwandfrei verläuft. Das ist aus mehreren Gründen wichtig. Auf der einen Seite, weil wir sonst einen Schadstoff, die Lösungsmittel an sich, muss man nicht schönreden. Sie sind Schadstoffe, wenn sie nicht gebunden sind. Auf der einen Seite, härten wir nicht richtig, bleibt dieser Schadstoff bestehen und ja, kann ins Abwasser eindringen und geht damit in die Kläranlage, ist im Übrigen in der Kläranlage gut abbaubar. Aber trotz alledem bedeutet es auf der anderen Seite auch, dass unser Material nie die Kennwerte kriegt, die es denn haben sollte und damit hat es auch nie die Dauerhaftigkeit. Das heißt, es ist super wichtig, dass der Einbau tatsächlich mit den technischen Möglichkeiten entsprechend durchgeführt wird.
Vielen Dank für den tollen Einblick, Andreas. Man hat gerade sehr gemerkt, wie sehr du in diesem Thema drin bist. Und ich glaube, dass sehr viel fehlendes Wissen auch in der Branche, wenn man über diese Themen grüner Kreislauf, Entsorgung spricht und wie wichtig das auch wirklich ist, wie du sagst, die qualitativ auch gut einzubauen, um später auch wieder in den Kreislauf rückführen zu können. Und schon allein deswegen, ihr seid ja ein Vorreiter und auch ein Begleiter und auch Überwacher für Qualität. Und genau aus diesem Grund ist es auch sehr, sehr wichtig, in dem Einbau, in der Planung ein gutes Produkt unter die Erde zu bringen, um dann später den Kreislauf wieder in Gang zu halten. Also aus dem Blickwinkel, vielen Dank. Ich glaube, das ist ganz toll, mal für alle zu hören, wie funktioniert der Kreislauf und dass wir in einem grünen Kreislauf leben. Das macht die Kanalsanierung, was ja oft so ist, was wir ein bisschen verpassen, ist einfach, wir machen Umweltschutz und da sprechen viel zu wenige drüber. Und vielen Dank für den Einblick. Vielleicht bin ich da gleich beim nächsten Punkt, Andreas. Ihr macht ja mit Siebert und Knipschild unheimlich viel Qualitätssicherung. Wie wichtig ist im Sinne von Qualität eine stringente Materialprüfung, Bauüberwachung und auch Zertifizierung jetzt speziell für das Produkt in der Kanalsanierung?
Ja, ich sage das mal so, da wir die Besonderheit haben, dass viele der Sanierungsprodukte unter der Erde entstehen, es ist auf der einen Seite einfach wichtig für den Auftraggeber, dass das, was er bestellt hat, dass er das auch wirklich kriegt. Für den Umweltschutz ist es absolut mitbedeutsam. Wir wollen als grüne Technologie auftreten und dastehen. Wir sind es ja. Aber an der Stelle darf eben nicht gepatzt werden. Und ja, eine Besonderheit ist natürlich auch, wenn gepatzt wird, ist es ein Imageschaden im Allgemeinen für die Branche. Und von daher ist die Qualitätssicherung natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber eigentlich ist es so ein Mords-Marketing-Instrument und ein unglaublich ehrliches.
Das stimmt, ja, absolut. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass im Sanierungsbereich jetzt auch der Fokus auf weitere Medienleitungen wie Gas und Trinkwasser gelegt wird. Denkst du, wenn man in Zukunft an Materialentwicklungen schaut, es gibt so in der Branche Tendenzen, Sprayliner, Flüssigliner, im Bereich der Schachtsanierung gibt es sehr viele neue Verfahren. Was denkst du, was sich im Bereich der Kanalsanierung an Materialentwicklung und in welche Bereiche wird diese Materialentwicklung laufen?
Also ich sehe, dass wir sehr viele Entwicklungen haben, auch Entwicklungen, die ein wenig sich am Rande bewegen, die noch sehr kleine Marktanteile haben. Ich denke nicht, dass wir so ganz viel sehr Neues zu erwarten haben. Primär geht es darum, dass die Sachen, die man hat und die Ideen, auch Patente, die schon bestehen, dass die technisch umgesetzt werden und so umgesetzt werden, dass man hohe Qualitäts- und Niveaus hat und eben auch die Dauerhaftigkeit entsprechend gegeben ist und dass die Prozesssicherheit beim Einbau gegeben ist. Da muss man sicherlich noch ein bisschen Erfahrung sammeln und da wird es sicherlich die Hauptentwicklung in den nächsten Jahren geben.
Zum Thema Entwicklung und aber auch Qualität passt jetzt, glaube ich, sehr gut unser Schwenk, wenn wir darauf kommen, zu deiner zweiten Rolle als Vorstandsvorsitzender des Rohrleitungssanierungsverbandes. Andreas, erklär mal kurz, was ist der RSV als Abkürzung und was macht der RSV?
Der Rohrleitungssanierungsverband ist ein technischer Berufsverband. Und was macht der RSV? Der RSV hat sich Anfang der 80er Jahre gegründet. Und zu dieser Zeit waren viele Sanierungsmittel nirgendwo beschrieben. Es gab keine Regelwerke, es gab auch keine DBT-Zulassung. Die erste gab es 1999, also schier 20 Jahre später, was wir heute so selbstverständlich sehen, gab es einfach nicht. Und wenn ein Schlauchleinerhersteller bei einem Netzbetreiber angeklopft hat, da haben die gesagt, oh, das finden wir aber interessant. Aber nee, sowas Neues, nee, wie sollen wir das denn einbauen? Wie sollen wir das denn ausschreiben? Das geht ja gar nicht. So. Und tatsächlich ist es so, wenn man eben zurückguckt, große Netzbetreiber wie Hamburg hatten Versuchsstrecken freigegeben für diese Technologien und waren eigentlich begeistert, haben aber festgestellt, dass eben die Qualitätskontrolle das A und O ist, wenn man sowas einbaut. Man kann nicht einfach ein harzgetränktes Schlauchsystem in Kanal ziehen, aufpumpen und fertig ist es. Nee, ist eben der Punkt der Verfahrenstechnik, der dahinter steht. Und darüber haben die großen Netzbetreiber ihrerseits Qualitätssicherungspläne erstellt. Das haben sie dann für ihren Netzbetrieb gemacht. Und der RSV hat gesagt, das müssen wir eigentlich für eine ganze Branche machen und das nehmen wir jetzt in die Hand. Und da haben also Experten aus dem Netzbetrieb und Experten, technische Experten aus den Unternehmen, Einbauern und Herstellern begonnen, Regelwerke zu schreiben. Ja, und das war eigentlich immer die Hauptaufgabe des RSV, wobei die mittlerweile etwas weitergeht. Das heißt, man will nicht mehr nur Regelwerke schreiben, sondern auch ein wenig Aufklärung schaffen zu den Technologien und es dem Bürger, muss man sozusagen, auch durchaus näher bringen.
Also gerade, was du beschrieben hast, das Thema Aufklärung, das finde ich auch, dass ihr im letzten Jahr, speziell auch in dieser Corona-Zeit, unheimlich gewachsen seid, weil ihr die Branche sehr, sehr gut informiert habt über die laufenden Tendenzen am Markt, auch zusammengebracht habt. Und da ein Dank von meiner Seite, weil das einfach gut als Informationsplattform war. Und ihr seid, glaube ich, auch sehr gewachsen im letzten Jahr, sowohl an Ansehen, aber ich glaube auch an Mitgliedern. Und dahingehend füllt ihr eine Lücke aus, die wichtig ist, um das Thema Sanierung der Abwassersysteme auch in die breite Bevölkerung zu bringen und ein richtiges Augenmerk darauf zu legen, auch auf das Thema Umweltschutz, wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben jetzt ein sehr spannendes Jahr hinter uns mit 2020. Jetzt kommt 2021, was noch nicht so richtig greifbar ist, wie sich das entwickeln wird. Aber welche Ziele und Impulse hat der RSV für 2021?
Ja, viele, viele. Also zurzeit sind mehrere Arbeitsblätter in Überarbeitung. Das ist zum Beispiel ein Blatt zur Sanierung von Trinkwasserleitungen. Das ist sehr interessant, weil wir es hier mit dem Druckrohrsystem zu tun haben. Auf der einen Seite, was relativ neu für Schlauchliner ist. Und auf der anderen Seite haben wir es hier eben mit einem Medium zu tun, das nun äußerst empfindlich und sensibel ist. Und bisher gab es da noch keine technischen Regelwerke oder Normen, die das irgendwie greifen und beschreiben. Das wird dieses Jahr verabschiedet. Und das zweite ist unser Grundblatt, das Schlauchleinerblatt 1.1 heißt das. Das ist das erste Blatt, das erstellt wurde. Da gibt es mittlerweile auch von anderen Verbänden, auch von der Deutschen Wasser und Abwasser, sehr gute Papiere zu. Allerdings ist dieses Blatt, will nicht das wiederholen, was andere schon längst gesagt haben, sondern hier geht es zum Beispiel darum, wie spüle ich eigentlich einen sanierten Kanal? Was ist zum Beispiel mit Asbestsanierung? Wie sind Fehler in der Kanalsanierung zu bewerten? Wie bewerte ich Falten? Wo muss ich bei der Bestellung darauf achten, ob ich einen mehr oder weniger untermaßigen Liner habe? Ja, das sind alles Betrachtungen, die seit langer Zeit bekannt sind, aber die in keinem Regelwerk aufgenommen sind. Und da gehen wir sehr offensiv mit um. Und es geht eben darum, die Qualität langfristig zu verbessern und Fehler zu vermeiden. Viele Fehler sind bekannt, aber wenn es nirgendwo steht, dann neigt man doch immer wieder dazu, auch bekannte Fehler zu wiederholen.
Toll, das ist eine gute Hilfestellung fürs neue Jahr, denke ich, für uns Planer, aber auch die Ausführenden und auch die Auftraggeber. Wir werden jetzt mal ein bisschen ins Orakel schauen, Andreas. Die letzten 10 Jahre haben wir schon so ein bisschen beleuchtet, aber was waren so die Änderungen der letzten 10 Jahre? Und was glaubst du, wie wird sich die Branche, wie wird sich die Kanalsanierung, vielleicht auch die Materialentwicklungen in den nächsten 10 Jahren? Ja.
Das ist ganz schwer zu sagen. Allerdings, eins ist klar, die Kunden der Kanalsanierung sind primär die Netzbetreiber. Natürlich haben wir auch private, wie zum Beispiel Industriebereiche, wie zum Beispiel Liegenschaften und natürlich nicht zuletzt den Häuslebauer. Aber die Masse liegt, wie gesagt, im öffentlichen Bereich. Das ist gebührenfinanziert. Der Bedarf der Sanierung ist gewaltig. Man sagt zurzeit nach DWA-Erhebungen, das ist die Deutsche Wasser und Abwasser, dass die jährliche Sanierung bei ca. 1% liegt. Das würde bedeuten, dass tatsächlich jedes sanierte Rohr und jeder sanierte Meter und Anschluss 100 Jahre halten muss, weil man dann erst durch wäre. Und zurzeit sagt man auf der anderen Seite, dass über 25% kurz- bis mittelfristig sanierungsbedürftig sind. Und dazwischen, was dahinter kommt, ist eine sehr hohe Dunkelziffer. Man spricht ebenfalls auch von 25%, die in Ordnung sind. Das heißt, wir sprechen genau genommen von 75%, die nicht passen. Das heißt, wir haben einen gewaltig hohen Bedarf. Die Branche dennoch zeigt über die ganzen Jahre, ich würde sagen, ein kleines, gesundes Wachstum auf. Und das erwarte ich auch in den nächsten Jahren, dass es so weitergeht. Wir sehen aber auch, dass viele kleinere Netzbetriebe, da wo noch nicht saniert wird, dass sie durchaus sanieren könnten, dass oft in grabenden Verfahren gearbeitet wird, die wir für sehr gut und sinnvoll halten, aber vielleicht für wirtschaftlich nicht immer optimal, um das mal vorsichtig auszudrücken. Auch hier erwarten wir, dass die Sanierung sich in dem Bereich weiter durchsetzen wird. Und wir sehen, dass die ausführenden Unternehmen auch immer stärker in Richtung der Sanierung gehen. Und so sehe ich, dass wir also auf nicht absehbare Zeit in diesem Bereich einen großen Bedarf haben. Und das Wachstumspotenzial, was ich sehe für den deutschen Markt, ja, von einer Erhebung, habe ich gehört, Faktor 7 wird gesehen, aber ein Faktor 3, denke ich mir, ist eher konservativ eingeschätzt und durchaus real. Aber nicht sicherlich nicht in den nächsten 10 Jahren, aber ich denke schon, dass wir in die Richtung gehen werden.
Das hört sich nach viel Arbeit an, Andreas. Es hört sich nach viel Arbeit an, aber es ist ja auch wichtig, die Infrastruktur zu erhalten und zu schützen. So abschließend, wo viel gearbeitet wird, soll natürlich auch ab und an Urlaub sein, Andreas. Wir wissen noch nicht genau, wann es in Urlaub geht, aber ich hoffe, dass in dem Jahr nochmal ein schöner Urlaub ansteht. Und bei deiner Kunststoffleidenschaft, auch im Privaten, wollte ich dich natürlich fragen, was ist dein Lieblingsspot für einen Segelturn?
Ja, also das mit dem Segeln hat ja das klitzekleine Problem. Also ich bin ja der Meinung, dass ich ein unglaublich schnelles Boot habe, aber die Wahrheit ist, das ist ja kaum Fußgängertempo, was die Dinger machen. Ja, und das bedeutet, dass wir an der deutschen Küste segeln und gar nicht so sehr weit kommen, aber vielleicht hoffen wir nächstes Jahr mal nach Schweden zu kommen.
Toll.
Das wäre sehr schön.
Toll, nee, dann drücke ich die Daumen, dass 2021 ein Segelturn in Schweden auf dich wartet. Und du da eine tolle Zeit haben wirst. Und danke jetzt schon mal für das schöne, sehr informative und ja, ich glaube, sehr erfahren, einblickende Interview und die schöne Zeit mit dir, Andreas. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Alex, für das Interview.